ARD.
Bei uns ist ja nicht über Golfen, schön Wetter und Rotwein zu Hause gesprochen worden, sondern es wurde immer, eigentlich eher auf Wunsch meiner Mutter, immer Themen durchgesprochen. Also eigentlich wurde im Großen und Kleinen politisiert. Mhm. Warum macht der das? Warum passiert das so? Hier muss man mal was ändern. Sicherlich hätte ich rebelliert, wenn es einfach nur geheißen hätte, ich bin jetzt dein Vater und deshalb habe ich recht. Mhm. Aber das war nie so. Also man konnte mit ihm alles durchdiskutieren. Insofern hat sich da nie was aufgestaut.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Er ist der Mann mit den zwei Leben. Das sagen jedenfalls viele Menschen über ihn, über Franz Georg Strauß. Ein Leben vor dem Tod seines berühmten Vaters und eines danach. Und wir sprechen heute über beide. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Herzlichen Dank und grüß Gott.
Sie sind ja der jüngere Sohn von Franz Josef Strauß. Wie oft kommt es denn bei neuen Begegnungen in Ihrem jetzigen Leben vor, dass Sie nicht auf Ihren Vater angesprochen werden?
Ja gut, sobald die Leute es wissen, ist eigentlich das schon ein Thema, muss man sagen, ja. Also auch gerade in München und in Bayern, außerhalb Bayerns ist das anders, aber das ist immer wieder dann doch ein beherrschendes Thema. Und die Frage, was würde er sagen zu dem und dem heute, das ist einfach die erste Frage, die kommt.
Ach so, also die sind dann gar nicht so rückwärtsgewandt, sondern sagen, was hätte der Franz Josef gesagt zu dem und dem Thema?
Ja, schon. So, es gibt so Klassiker wie die Reise nach Albanien oder den Moskau-Flug, den wollen immer, habe ich doch gehört. Du warst da auch dabei, das gibt's ja gar nicht. Das sind so Klassiker, aber sonst wollen die Leute in Anführungszeichen keine alten Geschichten in Anführungszeichen hören. Aber die Frage, was würde er zum heutigen sagen, und so, bewegt sie sehr. Und da gibt's ja auch viele Videos, die so auf YouTube unterwegs sind, wo doch Leute sich unglaubliche Mühe geben, aus Bundestagsreden von ihm dann Details rauszuschneiden. Und das ist, fasziniert mich dann schon zu sehen, dass da wirklich eine große Zuneigungsbewegung unterwegs ist.
Gibt es da auch kritische Töne?
Das habe ich hinter mir, ganz ehrlich gesagt. Ja, also das habe ich hinter mir, weil, sagen wir, nach dem Tod meines Vaters hat man ihm ja keine Ruhe gelassen. Das ging ja sofort nach dem Tod los damals. Mhm. Also ich will die Namen jetzt gar nicht aufzählen. Also von die einzelnen Dinge, die damals waren, sogenannte Affären oder solche, die dann angedichtet wurden. Und das hat uns eigentlich, im Prinzip ging das schon mit Milliardenkredit damals los und hat sich dann fortgesetzt bis zum Prozess meines Bruders. Und es war eigentlich dann, das kann man eigentlich am Jahr 2007, 2008 kann man es festmachen. Mhm. Da hört es dann ungefähr auf und dreht es. Ja. Aber bis dahin war schon sehr viel Negatives auch dabei.
Das ist auch journalistisch und auch gerichtlich ausgiebig ausgearbeitet, abgearbeitet. Und das kann
das
man,
ist wirklich abgearbeitet. Ja, aber damals war es schon so, dass ja, also selbst Taxifahrer, wenn es dann den Namen der Straße, wo wir früher gewohnt haben, wenn die den gehört haben, was, da hat der Strauß gewohnt, und da kamen also solche Kommentare. Mhm. Und einmal kam einer, der war von seiner Frau mit seinem Trauzeugen betrogen worden und hat gejammert, warum ich, und dann kam er da an und da steige ich aus und da sagte, ja, da hat der Strauß gewohnt, und dann fängt das Lamentieren um. Da war ich schon draußen, drehe mich wieder um, bin zurück, sage, schenken Sie Ihrer Frau einen schönen Gruß, sie hat völlig recht gehabt.
Sehr schön.
Nein, das war schon, da haben wir auch mal gelegentlich antworten müssen, aber das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Man sagt, es ist einfach vorbei, ja. Selbst die größten Kritiker kommen heute und sie outen sich zumindest im privaten Kreis als Strauß-Fans.
Sie haben diese durchaus ja auch schweren Jahre ja nicht alleine durchstehen müssen. Sie haben zwei Geschwister, einen älteren Bruder, den Max, der ist Jurist. Ihre jüngere Schwester Monika Hohlmeier ist ja auch in die Politik gegangen, die ist CSU-Europaabgeordnete. War das für Sie eigentlich auch mal ein Thema, in die Politik zu gehen?
Ja, in jungen Jahren hat man doch mit Schülerunion und Jungunion zu tun gehabt. Mhm. Aber das war eigentlich dann mit dem Wahlkampf 80 war es vorbei. Damals hieß es, die Familie soll sich zeigen. Da habe ich da 60 eigene Veranstaltungen gehabt. Meine Mutter auch. Und die Familie hat sich einfach gezeigt. Nicht, um da politisch unglaublich klug daherzureden. Einfach nur zu zeigen, es ist ein Mensch, der eine normale Familie hat. Und das war dann eigentlich das letzte Mal, dass ich in der Politik sozusagen aktiv war. Und mich hätte also ein, wie es heißt, also nur wegen des Namens Strauß hätte es mich nicht interessiert und das wäre nicht mein Thema gewesen. Nein, also mich würde es auch heute mehr interessieren als früher. Weil früher sozusagen war die Linie doch ziemlich klar, wo es lang geht. Und heute merkt man doch, dass manche Dinge nicht so laufen, wie es einem selber gefällt. Also der Wunsch sozusagen inhaltlich einzusteigen, nicht um versorgt zu sein, sondern um inhaltlich was zu bewegen, wäre heute größer als früher.
Was war denn da Ihre Aufgabe damals, als Sie damit Wahlkampf quasi gemacht haben? Mussten Sie da einfach auf der Bühne stehen und nett winken oder mussten Sie da?
War meistens Diskussionsveranstaltungen, ja. Einfach mit der Jungen Union oder ähnlich, einfach eingeladen oder in Fußgängerzonen. Es war jetzt keine Riesen, aber manchmal waren das 200-300 Leute und manchmal war es eben ein Stand in der Fußgängerzone.
Basisarbeit, oder?
Ganz normale Basisarbeit. Das hat mir auch gefallen, was mir damals Schülerunion, in Jungunion überhaupt nicht gefallen hat. Es ging eigentlich immer nur um Ämter. Mhm. Also wer kriegt was und wer kriegt was warum und warum? Da muss es der, selbst wenn es abends um 10 ist, dann steht eine von der Seniorenunion auf und die redet dann um eine halbe Stunde lang und das soll endlich aufhören, dass wir heimgehen können. Nein, die ist Delegierte, da dürfen wir jetzt nichts sagen. Und das waren so einfach Themen, die wo irgendwann einmal gemerkt habe, es ging doch sehr viel darum, wer kriegt welches Amt und welchen Posten. Und das ist irgendwie bei mir dann am falschen Eingang gelandet.
Also wenn man das nicht mag, sollte man nicht in die Politik gehen.
Nein, die CSU ist wirklich eine Partei, die ja nicht über die Medien zunächst arbeitet, sondern eine andere Partei wäre für mich auch nicht in Frage gekommen. Also sage, lass mich abwerben, dann das mit dem Namen, da sozusagen irgendwie, das wäre nicht mein Thema gewesen. Und bei der CSU ist doch eine Partei, die sehr stark in Veranstaltungen, einfach in der Fläche, auch physisch präsent ist, nicht nur über die Medien.
Hatte Ihr Vater denn eigentlich berufliche Pläne für Sie, Vorstellungen, wo es mal hingehen soll? Also wollte der gerne, dass Sie in die Politik gehen?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und diejenige, die in die Politik kam, war ja da meine Schwester. Aus dem einfachen Grund zunächst einmal heraus, dass er nach dem Tod meiner Mutter dann 4 Jahre lang meine Schwester, meinen Vater bei offiziellen Terminen im Freistaat begleitet hat. Also da fährt zu einem Standkreis einer Stadt, Goldener Buch, Eintrag und so jetzt haben wir die letzten 4 Jahre meines Vaters waren ja doch von einem goldenen Herbstschimmer bedeckt. Es hat keiner mehr so richtig kritisiert und auch die früheren Aussagen, Ministerpräsident, das kann doch der gar nicht und das war ja alles vorbei dann nach dem Tod meiner Mutter und das waren sozusagen dann die Zeiten, die meine Schwester da mitbekommen hat und danach dann sozusagen war dann die Frage schon offen, Mensch, das Kind, du kennst uns ja eh schon alle und da in die Politik zu gehen und sie ist ein politischer Mensch. Aber sicherlich hätte mein Vater bei keinem von uns gewollt in dem Sinn. Mein Bruder war damals ja ziemlich nah dran, der Bundestagsmandat vielleicht in München, Giesing, Harlaching damals in dem, oder Sendling, also Münchner Süden, der Erich-Riedel-Wahlkreis, der hat sich wirklich interessiert gehabt. Ja. Der wollte auch wirklich und ich war irgendwie da ein bisschen außen vor. Meine Schwester ist dann sozusagen gleich von oben reingerutscht und nicht von unten.
Heute sind Sie ja auch in der Marianne-Strauß-Stiftung sehr aktiv, sind Stiftungsvorstand auch. Die wurde ja 1984 gegründet, kurz nach dem Unfalltod ihrer Mutter damals. Da war 40 Jahre Feier erst. Diese Stiftung, was bedeutet die Ihnen?
Ja, die ist jetzt schon. Mittlerweile muss man mit 63 doch mal überlegen, sozusagen, was man so an Erfolgen auch gehabt hat, was man richtig gemacht hat. Und die Stiftung ist sicherlich ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Das habe ich damals, war ich 23, 1984, da wurde die Stiftung gegründet. Ich kam gerade von der Bundeswehr, war vor dem Studium und hatte damals einfach Zeit, mich um die Stiftungsgründung zu kümmern. Ein befreundeter Anwalt hat der Satzung geholfen. Man muss auch sagen, die bayerischen Beamten waren natürlich also sehr, sehr hilfreich. Also da gab es in dem Sinn keinen Widerstand, aber es musste halt einfach gemacht werden, musste jemand dahinterher sein von seitens der Familie. Meine Schwester hatte dann ja damals, wie ich vorher schon gesagt hatte, eher offizielle Ämter. Neben dem meinen Vater zu begleiten, hat sie auch diverse Schirmherrschaften, die meine Mutter hatte, oder Kuratoriumsmitgliedschaften, Multiple Sklerose oder ob es Pfennigparade war, Caritas, da gab es einige Einrichtungen, wo meine Mutter tätig war. Da hat meine Schwester übernommen, so habe ich das damals gemacht. Da hieß es damals, ja, mach du mal den Vorstand, so 1, 2, 3 Jahre. Und dann schauen wir mal, und jetzt sind es halt 40 Jahre. Und ja, es ist, glaube ich, die Stiftung ist gut gelaufen, aber sie ist für mich fast noch von wachsender Bedeutung.
Vielleicht für alle mal zur Erklärung, das ist eine Stiftung, die hilft unverschuldet in Not geratenen Menschen in Bayern. Und zwar nicht nur Projekten oder Einrichtungen, sondern tatsächlich auch Einzelpersonen. Ne?
Ja, wir helfen eben keinen Projekten.
Gar
keinen
Projekten.
Überhaupt keinen Projekten. Okay. Das ist die ganz große Ausnahme. Sondern wir helfen Leuten, die, also früher, es ging damals los, dass Leute eben meinen Vater angeschrieben haben. Da gab es so ein politisches Anliegen, das wurde natürlich auf der politischen Schiene, bei der Partei oder Staatskanzlei selbstverständlich angeschrieben. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, ich brauche einen Lehrplatz für mein Kind oder das funktioniert nicht und jenes funktioniert nicht. Das waren immer völlig unpolitische Themen, einfach menschliche Schicksale. Und das hat meine Mutter damals übernommen für meinen Papa, die natürlich, nachdem wir alle Abitur hatten und aus dem Haus waren, irgendwie ein leeres Haus hatte und sozusagen sich nach außen gewandt hat. Bis dahin war sie ja wirklich für uns da gewesen, aber dann hat sie eben diese Tätigkeit auch aus innerem Antrieb heraus sehr, sehr gern übernommen und hat da wesentlich mehr gemacht, als man eigentlich von ihr erwartet hatte. Sie hat also in München dann teilweise für behindertengerechte Umbauten in Schulen gesorgt. Sie hat, dass Aufzüge in Schulen reingekommen sind und so weiter. Ganz speziell. Da hat sie sehr, sehr viel gemacht. Und das sollte eigentlich die Stiftung übernehmen. Das ist einerseits verbunden mit sehr viel Detailarbeit, weil es sind 800 Einzelfälle im Jahr, die wir unterstützen. Andererseits muss man auch sagen, medial ist es undankbar, weil wir ja nie mit dem großen Scheck dastehen. Wir geben im Jahr fast 900.000 Euro aus. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal einen Scheck über 500.000, übertrieben gesagt, nehmen würde, übergeben würde, dann hätte ich in den Medien kein Problem. Aber eben 800 mal Kleinbeträge, das ist was, was medial nicht so ankommt. Aber das nehmen wir in Kauf, das macht uns nichts.
Sie müssen Insta-Stories machen, das macht man heutzutage, Herr Strauß.
Ja.
Immer wenn was Neues unterstützt.
Ja, soziale Arbeit, da heißt dann, ich will das Problem bei Fällen, dass die natürlich auch namentlich oder auch vom Foto
die wollen dann nicht gezeigt
nicht
werden.
Gezeigt werden dürfen. Da gibt's, man glaubt nicht, wie viel Missgunst es in Nachbarschaft gibt. Was, die haben was gekriegt, aber warum kriegen wir nichts? Und da schlägt den Leuten, obwohl die ein Kind mit Unfall oder mit Behinderung haben, da plötzlich schlägt denen wirklich Hass entgegen.
Oh,
und Missgunst, das glaubt man nicht. Also das ist nur sehr, sehr schwer erzielbar. Sag mal, vielleicht von nicht einmal 10% der Fälle würden wir ein Foto kriegen oder dürften irgendwas verwenden. Ja.
Sind Sie denn bei den Entscheidungen dabei, wem geholfen wird?
Ja, bei den großen Entscheidungen ja. Wir haben so eine Ausgabengrenze, bis wohin eben unsere Mitarbeiterinnen sind es ja, selbstständig entscheiden können. Wir haben ja auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Jetzt nicht deswegen, weil sozusagen das Aufgabenvolumen sonst nicht zu schaffen wäre, aber weil wir einfach uns eine ja sozusagen Nicht-Profi-Meinung in dem Sinn auch uns selbst beibehalten wollen. Das liegt halt letztlich daran, dass wir haben keine Vergabegrundsätze. Wir sagen einfach, wenn Sie Ihr privates Geld nehmen würden, dann können Sie Stiftungsgeld nehmen. Aber was ich nie hören will, ist, ja, die Stiftung kann sie ja zahlen, ich würde da nie was machen. Und das ersetzt eigentlich sämtliche Vergabegrundsätze. Und da gibt es dann schon so Auseinandersetzungen, die früher härter waren als heute, muss man sagen.
Warum?
Weil die Kriegsgeneration früher mehr ausgehalten hat.
Aha.
Also mehr aushalten musste, muss man ja sagen. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die war vertrieben, kam aus Schlesien und hat also drei Kinder zu Fuß gerettet. Also eins auf der Schulter, eins am Schlitten nachgezogen und eins hat es immer sozusagen mit dem anderen Arm nachgezogen. Und so zog die also darüber in den Winter 44 auf 45. Und für die ist ein Thema, wenn die Wohnung nicht so geheizt werden kann oder wenn irgendwann ein Kleidungsstück fehlt, hat die ganz andere Toleranz als die heutige Generation. Also die heutige Generation verlangt ja schon mehr, als die Kriegsgeneration sich überhaupt zu träumen gewagt hätte.
Na klar, wir sind, also wenn man jetzt so zu den Boomern gehört, wir sind im absoluten Wohlstand aufgewachsen in
Deutschland.
Absolut, die meisten
ja, und das
von
merkt man
jedenfalls.
Dann schon. Ja. Also wenn man sagt, was braucht man unbedingt? Die hätten selbst gesagt, ja, eine Waschmaschine ging auch früher ohne. Obwohl jetzt weil die unsere Stiftung sehr viele Waschmaschinen zum Beispiel auch finanziert. Einfach weil die aus Hartz IV rausgefallen sind, Sozialhilfe zahlt es nicht mehr. Und da kommen die Ämter auf uns zu, kinderreiche Familie, und da darf eher das Auto ausfallen als die Waschmaschine. Das sind so Themen. Also, sagen wir, das sind heute die Spannbreiten geringer als früher. Früher war das Thema auch, wir hatten Fälle, wo jemand im so einem Motorradfahrt durch Amerika macht, dabei schwer verunglückt. Da haben die Alten eben gesagt, ich war da überhaupt noch nie, bin auch noch nie mit dem Motorrad gefahren, und dann was musste er mit 18 da durch Kalifornien fahren. Also das ist einfach eine ganz andere Einstellung als die wir heute hätten, wo wir sagen, na gut, so ein Flug darüber, das kann man sich schon irgendwie leisten.
Lieber Herr Strauß, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben wir natürlich auch für Sie gemacht.
Mhm.
Und ich darf Sie bitten, ich hoffe, Sie haben die richtige Brille auf,
jawohl, ich habe
den jetzt
eins
mal vorzulesen.
Ja. Ich heiße Franz Georg Strauß und trage einen großen Namen. Mein Vater, seine Ämter und sein Arbeitsethos haben mich geprägt. Meine Kindheit war eine mit Begleitschutz, mit Stacheldraht, aber auch mit großartigen Erlebnissen. Ich bin mit Staatenlenkern beim Abendessen gesessen, auf verschneiter Piste gelandet, habe wichtigen Absprachen gelauscht. Nur an den Türen des Kremls bin ich gescheitert. Die Wildwestzeit in der Medienlandschaft habe ich mit Begeisterung mitgemacht. Mein Herz schlägt aber seit 40 Jahren für die Arbeit für andere Menschen. In meinem zweiten Leben werde ich getragen von meiner großartigen Frau und meinen zwei Söhnen. Ausrufezeichen. Ich bin sehr dankbar, dass mein Leben so gelaufen ist. Das erfüllt mich mit großem Glück.
Und passt das alles? Sie haben beim Stacheldraht, haben Sie gezuckt.
Ja, nein, also Stacheldraht nicht, aber damals schon, also mit dem Aufkommen der RAF war doch da die Bewegungsfreiheit innerhalb der Familie stark eingeschränkt. Und muss aber ausdrücklich sagen, man hat ja keine zwei Kindheiten. Das heißt, ich kann es ja nicht anders. Aber diejenige, die wirklich alles sozusagen ertragen hat und Angst hatte, war meine Mutter. Mehr, viel mehr als wir. Also ich persönlich habe ehrlich gesagt nie daran geglaubt, dass die RAF sozusagen auf Kinder einen Anschlag verüben würde. Die waren ja von der Haltung her anders als so, wenn man heute diese Messerattentäter, denen egal, ob den Familienvater, den heißgeliebten Sohn oder wen auch immer, es ist ihnen einfach egal. Aber damals, die RAF war ja doch der Meinung, dass sie politisch tätig ist und dass sie Zustimmung haben wollte für ihre Taten. Und wenn man die Kinder von einem Politiker entführt oder ihnen was antut, ich habe es im Innersten nie geglaubt, aber meine Mutter war immer froh, wenn, wie man immer gesagt hat, das letzte Küken im Körper, als wir alle wieder zu Hause waren, ja.
Es ist ja auch gut, dass man als Kind da eine gewisse Unbedarftheit hat, ne?
Absolut,
in solchen,
ja,
Situationen.
Schon ein Satz, ihr habt die Erinnerungen des Sohns von Helmut Kohl ja gelesen. Mhm. Und der hat gesagt, ich bin in der Schule geschlagen worden, weil ich der Sohn vom Kohl war und bei der Bundeswehr bin ich schlecht behandelt worden. Und immer schlecht, das stimmt bei mir nicht. Also weder in der Schule noch sonst irgendwie habe ich da Nachteile gehabt. Mhm.
Sie sind Jahrgang 1961, geboren in München und bist ja im 8. Lebensjahr auf dem Gelände eines alten Klosters aufgewachsen. Das war in Rott am Inn. Und daneben war die Brauerei ihres Großvaters. Das klingt nach einer freien Kindheit, nach viel Natur, nach viel draußen spielen. War das so?
Ja, zunächst muss man sagen, 61, dann 62, Spiegel-Affäre. Die Familie hat ja in Bonn gewohnt. Mhm. Mein Bruder kann sich noch an Bonn erinnern, Haus am Venusberg damals. Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr daran erinnern. Dann sind wir fluchtartig, also Einjähriger damals, passiv mitbezogen, nach Rott am Inn gezogen, was natürlich schon die große Freiheit war. Also muss man sagen, das war nicht nur Brauerei da, das war für Kinder natürlich schön. Also wir sind da, Traktoren sind da vorgefahren, die haben so, wie heißt das, Trebern, also die Abfälle, die haben dann die abgeholt für die Schweine und da sind die Laster vorgefahren, da hat man die ganze Zapfanlage, man hat alles gesehen, die Abfüllanlagen und so weiter. Aber es war auch eine große Gärtnerei dabei, wo ein Flüchtlingsehepaar eben die gesamte Arbeit gemacht hat. Also da wurde alles angebaut, was man eben in Oberbayern anbauen kann. Mein Großvater war der Ansicht, weil es war ein großer Garten dabei, der so groß war, dass man ihn Park nannte. Und dieser Park, hat mein Großvater gesagt, es taugt ein Garten nichts, wenn man nicht draus essen kann. Also bis hin zu Aprikosen, Kirschen, Zwetschgen, Erdbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren. Es gab Nüsse, es gab alles. Der Mann hat alles angepflanzt, das ist nicht für ein Kind. Also beginnend von, sagen wir, Juni bis dann die späten Birnen im Oktober und so weiter, war das natürlich schon, man muss wirklich sagen, ein Paradies. Man konnte sein Fahrrad nehmen, ist weggefahren und kam am Abend wieder. Und es gab keine Helikoptereltern. Damals, das wusste man ja alles nicht. Also, wie wir unterwegs waren, das, glaube ich, macht halt kaum noch ein Kind. In der Tat war das ja so schon eine tolle Kindheit, ja.
Als Sie zur Welt gekommen sind, war Ihr Vater ja schon in der großen Politik. Was sind denn so Ihre frühesten Kindheitserinnerungen an ihn? Wenn Sie ganz weit zurückdenken, was ist so das Erste, was Sie,
ja, zum einen, wie gesagt, man hat keine zwei Kindheiten. Das heißt, ein Vater, der am Montag in der Früh geht und normalerweise erst am Freitag, wenn Wahlkampf ist, am Samstag und von mir aus dann auch nochmal Wahlveranstaltungen, das war normal, in Anführungszeichen, das war haben sie nicht getan. Ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, in einem Frauenhaushalt. Also erzogen worden sind wir Kinder alle, nicht von unserem Vater, sondern von unserer Mutter. Die war täglich da, aber es gab ja wenig Verwandtschaft und wenn, dann war sie feminin. Also die Schwester meines Vaters, die Tante Maria, die war einige Jahre älter als er. Dann gab es natürlich unsere Haushälterin, da gab es unsere Großmutter, die hatte wiederum eine Haushälterin, da gab es noch zwei Großtanten in Hamburg. Also muss sagen, es war sehr, sehr, also auch starke Frauen, muss man sagen, zwei Tanten noch dazu. Also es war sehr, sehr feminin belastet, zu sagen, der Strauß hat da, das stimmt nicht, der war relativ wenig da. Und woran man sich natürlich erinnert, zum einen sind auf jeden Fall die gemeinsamen Urlaube, das war ein großer Urlaub immer, das war der große Urlaub in Südfrankreich. Meine Eltern haben da 1958 schon, da hatte mein Papa, bevor er Verteidigungsminister wurde, hatte er für den Adenauer die Saarverträge ausgehandelt. Mhm. Und ein gegnerischer, in Anführungszeichen, französischer Offizier, mit dem er gut konnte, hat ihm gesagt, schauen Sie sich das da unten mal an. Mhm. Meine Mutter hatte in Grenoble Französisch studiert und sie war da unten und sie waren seit einem Jahr verheiratet. Mit einem Darlehen der Großeltern wurde dann da ein Haus gekauft. Kein Häuschen, muss man wirklich sagen, aber es war von der Lage her traumhaft. Aber das Saint-Tropez wurde erst später entdeckt. Da hat man runtergesehen.
Wo ist das Haus genau?
Das war zwischen Fréjus und Saint-Maxime eigentlich, aber mit Blick auf das damals noch unbekannte Saint-Tropez.
Das wurde dann später entdeckt. Ist heute ein ganz schön hübscher Blick,
genau,
oder?
Der Blick war wirklich, das ist ein One-Million-Dollar-Blick, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es war ein Bauunternehmer, der diesen Hügel erschlossen gelassen hat und der sehr kluge Dinge gemacht hat, nur E+1, keine Hochhäuser wie in Spanien. Ja, und da waren schon gemeinschaftliche Urlaube und da war er dann sehr intensiv da. Das muss man auch sagen, da hat er sich auch nicht verkrochen wie andere, da war er dann wirklich da. Ich habe auch die Erinnerungen eines Sohns von Willy Brandt gelesen, dass der Vater einfach kaum erreichbar war. Also überhaupt kein Vorwurf Willy Brandt gegenüber, da hat der Sohn drunter gelitten, sondern da war er dann wirklich da. Da haben wir Tischtennis gespielt, stundenlang geschwommen und es war also auch nicht von einem Gastronomietempel zum anderen, das gab es da einfach nicht. Da war wirklich Familienurlaub und das muss man sagen, das hat er dann schon sehr, sehr gerne gemacht. Sehr wichtig für ihn waren Geburtstage. Wenn es irgendwie ging, war er an Geburtstagen da. Das hat er höchst ungern gemacht, nicht da zu sein. Irgendwie hat er es immer geschafft, da zu sein. Dann ganz wichtig, was heute in Bayern leider Gottes gar nicht mehr gefeiert wird, waren Namenstage. Mhm. Also unser Heiliger Franz von Assisi, 4. Oktober. Wir sind fast 10-mal nach Assisi gefahren und haben den besucht. Namenstag zu feiern, das war wirklich wichtig für ihn.
Das ist eigentlich schade, ne? Wäre eine Party mehr. Warum macht man das eigentlich nicht? Ich finde, das sollten wir sofort wieder einführen.
Ja, und vor allen Dingen, das sind so gemeinsame Vornamen, irgendwas, was wieder verbindet, ja, was wieder einen Anlass gibt. Schön. Und da gab es auch den Franzensclub, da waren lauter Franzen drin und es waren lauter so Dinge, die er dann damit inszeniert hat. Das war wirklich schon, wenn er da war, muss man auch sagen, war er ja sehr präsent da.
Und im Urlaub hat er auch wirklich nicht gearbeitet?
Nein, da hat er die ersten Tage erstmal nur geschlafen, wirklich, ja. Hat dann gearbeitet, in dem Sinn vor Akten sitzen, nein. Das hat er, die erste Woche war gar nichts und so in der zweiten Woche begann dann später, als wir ein Telefon hatten, also die ersten 10, 15 Jahre hatten wir gar keins. Und wenn, da gab es nur eins, wo das Fräulein vom Amt durchgestellt hat. Also mein Vater, wenn er telefonieren wollte, hat der eine Nummer durchgegeben und da wurde er zurückgerufen von der und die hat dann die Verbindung nach Deutschland hergestellt.
Das Fräulein vom Amt
war das damals. Im Autotelefon damals auch. Da hat er damals ein Autotelefon gehabt.
Und das hatte ja sonst keiner damals, muss
man
sagen.
Nein, da musste er damals auch die Nummer durchgeben, dieser Dame. Waren immer Damen. Und da hat er gesagt, die Nummer hätte ich gerne. Und dann hat er dann zurückgerufen oder hat von Hand durchgestellt. Mhm. Und das waren damals schon, also telefoniert hat er schon sehr, sehr gerne. Mhm. Gelesen auch, aber jetzt nicht in dem Sinne der Aktenberge. Das war im Urlaub nicht so seine Sache mehr.
Und war das bei Ihnen denn so, dass er dann, wenn er da war am Wochenende oder auch mal in den Ferien, dann so an ihnen rumerziehen wollte? Weil das ist ja oft so bei Vätern, die beruflich viel unterwegs sind, die kommen dann am Wochenende heim und dann wollen sie aber auch mal ein bisschen miterziehen. War das bei Ihnen auch so oder hat er gesagt, nee, das macht Mama, ich halte mich raus?
Nee, da hat meine Mutter schon dafür gesorgt, ja, dass er da nicht zu sehr rumregiert. Natürlich auch schon, muss er mal sehen, dass wenn das sich Kriegsgeneration und alles und da muss man sich auch mal sozusagen, ja, aber dass die Kinder anders sind und dass sie keine Einserschüler sind und dass sie nicht sozusagen ins Maximilianeum kommen und so, das hat er nie thematisiert. Das war nie ein Thema. Meine Mutter war fast schon ein bisschen zu festgefahren, auf der anderen Seite aber auch fast schon zu liberal. Studium war ihr nicht wichtig, Hauptsache ein handwerklicher Beruf, selbstverständlich und so, was man heute so als Netzwerken versteht, so dass man die richtige Umgebung kommt, die richtigen Menschen um sich herum hat. Das war damals einfach aufgrund des Namens vielleicht nicht so, weil egal, wo mein Vater hinkam, war er einfach der Mittelpunkt. Und da gab es das Thema, ich muss meine Kinder jetzt da und da hinschicken, damit die und die Verbindungen hat. Das hat sie eben nicht gesehen und sie wollte immer, dass wir normal aufwachsen. Die Kehrseite des Ganzen war aber, dass in der Schule, wo lauter in Anführungszeichen normale Menschen sind, man viel mehr auffällt als in der Schule, wo der Sohn vom Beckenbauer und von mir vom Kuhnheim, sagen es irgendwelche Namen, Siemens, dann ist man halt, so hat meine Schwester immer gesagt, ja, wir sind ja Zebras unter Pferden. Irgendwo. Ja, das stimmt irgendwo schon, das war die Kehrseite der Normalität.
Aber von ihrer Mutter ist es toll, dass sie ihre Kinder alle offensichtlich so gesehen hat, wie sie sind. Also eine große Nähe hatten sie zu ihrer Mutter?
Ja, das schon, das hat sie schon als bei allen und sie hat, leider Gottes muss man auch sagen, dass meine Mutter gerade in schwierigen, also in bestimmten Jahren gefehlt hat, also ab 84, der hätte schon noch hinten hinaus sozusagen, dann hat sie wirklich gefehlt, ja, also da wäre vielleicht manches bei uns anders gelaufen.
Da waren Sie Anfang 20, 23, 24,
ja, meine Mutter ist 84 verstorben, ja, und 23, mein Bruder gab mit Jura angefangen, ich habe Studium, es wäre vielleicht alles ein bisschen anders gelaufen, das muss man schon sagen, ja.
Ja, ja. Hatten Sie denn eigentlich auch mal eine Rebellenphase als Teenager? Haben Sie sich mal aufgelehnt? Haben Sie gegen Ihren Vater rebelliert?
Nee, das nicht, sondern man muss ja eines sagen, bei uns ist ja nicht über Golfen, schön Wetter und Rotwein zu Hause gesprochen worden, sondern es wurde immer, eigentlich eher auf Wunsch meiner Mutter, immer Themen durchgesprochen. Also eigentlich wurde im Großen und Kleinen politisiert. Mhm. Warum macht der das? Warum passiert das so? Hier muss man mal was ändern. Und da war man automatisch sozusagen, sicherlich hätte ich rebelliert, wenn es einfach nur geheißen hätte, ich bin jetzt dein Vater und deshalb habe ich recht. Mhm. Aber das war nie so. Also man konnte mit ihm alles durchdiskutieren. Insofern hat sich da nie was aufgestaut. Er hat sich das angehört und wenn man es durchgehalten hat, das Thema, dann war es gut. Und er hat aber nie gesagt, du bist jetzt da dumm dafür oder halte ich da mal raus. Nein, man hat natürlich bei den Gesprächen, ich war bei vielen Gesprächen mit Schiffkopf dabei oder mit Ceausescu und so, Honecker. Und da saß man halt mit dabei und wusste, dass man jetzt nicht einen Schnabel aufmachen sollte. Da war man einfach Begleitung. Ja. Wenn man gesagt wurde, wie geht's Ihnen, da was machen Sie, da hat man seine Antwort gegeben. Aber ich hätte mich da nie berufen gefühlt, in solchen Diskussionsrunden da mitzureden.
Da war mehr so listen and learn.
Aber im Kleinen, im Kleinen, bei den Nachbesprechungen, damals auch bei uns zu Hause, wenn er nach einer großen Fernsehsendung, wenn er dann zurückkam und dann kamen noch politische Freunde mit, da durfte man ganz normal
mit am Tisch sitzen.
Ja, mitdiskutieren. Ja. Deswegen kam so eine Revoluzzerphase nie auf. Das Einzige, was ich im Nachhinein anders sehe als damals, ist die Tatsache, ich wollte einfach weg von dieser Polizei und dem All. Ich wollte mal raus. Es wurde bescheidenermaßen Frankfurt, also nicht New York oder irgendwo, man heute vielleicht irgendwo oder irgendwo hingehen würde. Da bin ich einfach raus. Damals der Meinung, also man meinte als Jugendliche, es geht immer so weiter. Also ich komme wieder, Juni 84, da stirbt genau da meine Mutter. Also diese Jahre, wo ich dann nicht da war, das bereue ich im Nachhinein, muss ich sagen, schon. Ja, da habe ich doch einiges nicht mitbekommen. Ja. Und meine Eltern andersrum auch nicht. Wir haben sehr viel telefoniert und ich habe schon gemerkt, dass meine Mutter mich mehr als mein Papa widerwillig hat ziehen lassen.
Nicht rückwärts ärgern.
Nein, das bringt überhaupt nichts. Nein, aber sozusagen, dass die Zeit so begrenzt sein würde, das habe ich nicht beachtet. Es ging dann, war immer alles gleich und dann ging es ja ganz schnell. 84 meine Mutter, 85 die einzige Großelternteil, das wir noch hatten, meine Großmutter. Und 88 mein Papa. Und dann war es, und da kamen noch zwei Groß. Es ging alles innerhalb ganz einer Handvoll Jahre, war alles, was davor einem war, war plötzlich nicht mehr da. Ja.
Haben Sie da gut zusammengestanden, so mit Ihren Geschwistern? Also war das ja wichtig, dass Sie da als Familie mit Ihrem Bruder und Ihrer Schwester sich tragen? Weil das ist ja heftig, wenn man innerhalb von so kurzer Zeit beide Elternteile verliert, ne?
Ja, das schon. Das war schon heftig, aber wir haben uns nie gestritten.
Es war ein gutes Miteinander.
Es war immer wirklich ein gutes Miteinander, zumal uns dann, wie gesagt, ging er danach dann gleich los mit Milliardenkredit und Schalk. Und da war dann schon das Thema, dass man ganz massiv mit Anwälten auch vorgeht. Und wenn man es da geschafft hätte, uns auseinander zu dividieren, sagen wir alle, dann wäre es uns allen nicht so gut ergangen. Mhm.
1978 sind Sie ja in dieses Haus gezogen, damals wegen der Bedrohung durch die RAF, in ein gesichertes Haus mit Ihrer Familie. Und da ging das dann auch los mit dem Begleitschutz für Sie und Ihre Geschwister. Und müssen wir uns das so vorstellen, dass Sie wirklich mit Bodyguard in die Schule gebracht und abgeholt worden sind?
Genauso muss man sich das vorstellen, ja.
Das ist ja irre.
Nein, ob das im Nachhinein, wie gesagt, das alles so, ob das nicht beurteilt, die damalige Sicherheitseinschätzung, die erfolgte ja nicht durch meinen Vater, der gesagt hat, meine Kinder müssen unbedingt, sondern es erfolgt ja andersrum. Also die Einstufung durch die Polizei erfolgt ja durch die Sicherheitsbehörden und nicht den jeweiligen Politiker. Damals gab es, in Bayern war es nicht besonders scharf, da wurde bis zum Staatssekretär Personenschutz relativ stark, sage ich mal. Und wir waren, glaube ich, auch die Einzigen, aber es war so. In der Tat haben die uns abgeholt und saßen dann in der Schule mindestens zwei. Von den anderen Schülern.
Die sind in der Schule auch dabei geblieben.
Die saßen in der Schule, nicht in der Klasse, aber in der Schule. Also im Klassenzimmer sind sie nie gesessen, aber vor dem Klassenzimmer ja. Und dann wurde eben dann Stück für Stück, wann wer aus hatte, ging es wieder Richtung zu Hause.
Und wenn Sie dann mal rausgegangen sind vor die Tür mit Freunden zum Feiern, Party, Kino, war da immer jemand dabei?
Da waren die im Regelfall mit dabei, ja. Im Regelfall.
Wie war das denn für Sie als junger Mensch? Das ist doch krass, oder?
Nein, das kann man sich so im Nachhinein, wie gesagt, nicht vorstellen. Natürlich hat man auch seine eigene Einschätzung gehabt. Das Thema bei der RAF war ja, dass viele Leute sich gewundert haben, wie mein Papa, also in der Nachbarschaft haben die Leute sich gewundert, der kommt da mit drei BMWs und da stehen dann 10 Polizisten auf der Straße und 3 Stunden später fährt er mit dem Fahrrad wieder weg, allein. So war es ja auch und so war es bei uns natürlich auch, muss man ja auch sagen. Mhm. Also aber die Routinewege, Schule und was berechenbar war, das hat den Schwerpunkt gebildet. Ja. Aber nicht, wenn man abends mal auf die Wiesen gegangen ist oder irgendwo hin. Mhm. Das war im Regelfall, da wo es berechenbar war, Da wurde Wert darauf gelegt, da wo es nicht spontan berechenbar war, da sind wir einfach nicht ausgebüxt. Dann war es halt einfach so.
Und bei Familienausflügen oder in Urlauben, wurden Sie da auch bewacht in dieser Zeit?
Hängt wieder von der Berechenbarkeit ab, ja.
Ah, okay.
Wobei eine ganz große Ausnahme war der Urlaub in Südfrankreich. Da wollte mein Papa am Anfang überhaupt keine Polizei da haben, bis er dann überzeugt worden ist, dass zumindest nachts das Haus bewacht wurde. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass der französische Geheimdienst damals, im Nachhinein habe ich das erst erfahren, die haben sehr genau aufgepasst. Mhm. Das habe ich aber nie als Kind, muss sagen, nie mitbekommen. Im Nachhinein wurde mir schon klar, dass damals der Chef des Geheimdienstes, der Comte Morange, dass der damals schon also sehr genau auf seinen Freund aufgepasst hat. Und die Franzosen hatten da schon ein waches Auge. Aber ansonsten, es waren so Urlaube auch am Sonntag in die Kirche. Da waren ja nicht 8 Polizisten dabei, sondern vielleicht nur 2 oder 4, sage ich mal so. Ja, da irgendwo zum Mittagessen hin, das war aber so ganz allein, ja, eigentlich nie, ja.
Fanden Sie das auch ein bisschen cool?
Ja, schon anders, dass es anders ist. Das ist
oder?
Das ist
als klar, junger Typ? Ja. Das ist doch auch ein bisschen...
Ja, schon, natürlich hat es ungeahnte Freiheiten auch ermöglicht, muss man auch sagen. Ich will da nicht zu weit gehen.
Welche denn, Herr Strauß?
Nein, aber ich will da nicht zu weit gehen. Aber ich habe heute noch zu einigen Beamten einfach guten Kontakt. Da erzählt man sich natürlich Dinge, die damals einfach vorgefallen sind. Und wenn man die heute erzählen würde, was ich natürlich nicht tue, was da natürlich für großes Gelächter sorgen würde, weil das waren wirklich Sachen, die man heute ja vielleicht nicht mehr so machen würde.
Eine kleine Geschichte.
Nein, das ist wirklich, das waren einiges dabei, was zum Beispiel Fahrerkurse zum Beispiel, wenn man halt dann auch mal mit der GSG 9 einen Fahrkurs machen darf.
Cool.
Ja, und dann, nicht ich, aber mein Bruder hat damals den 2. Platz gemacht und der damalige Kommandeur, das war nicht der Herr Wegener, aber einer drunter, der stellt sich dann hin und hat einen knallroten Kopf und hat nur gebrüllt, Männer, ein Zivilist hat den 2. Platz gemacht. Und das waren so Dinge, die sagen wir so, das erlebst du als junger Mensch normalerweise nicht.
Nee, kann man
und
dann sagen.
Und da sitzt du mit den Leuten beisammen, hat einer gesagt, weißt du, ich habe ein Leben wie ein Millionärssohn, ich fliege mit dem Hubschrauber, ich fahre mit dicken Mercedes. Und das sind nicht Dinge, die andere nicht so erleben. Ja. Ja. Oder auch so, ist wir auf den Faschingsball gegangen, da hatten wir einen Beamten zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Der hat überlegt, wo er seine Waffe hin tut. Dann hat er sich überlegt, ja, das merkt ja keiner, dass die echt ist. Dann hat er sich mitten, aber es war im Ausland, hat er sich in die Faschingsparty gesetzt, mit dem Hut auf, mit dem Revolver drin. Das hat kein Mensch gemerkt, dass das Ding echt ist. Nein, das sind so Dinge, wo man im Nachhinein natürlich dann sagt, ja, also Wix, ja, da war, aber ich werde weiteres nicht erzählen. Da war schon einiges dabei, was wirklich, was jungen Leuten einfach, das wussten die natürlich auch.
Mhm.
Aber sowas, wie es beim Sohn von Kutte, der in seinen Erinnerungen da schreibt, dass da im Rücksitz die Maschinenpistolen lagen.
Wer hat das geschrieben? Das habe ich nicht verstanden.
Der Sohn, Walter Kohl.
Ach, weil.
Ja, der hat geschrieben, das Buch, und er konnte schon mit, fragen wir nicht, 15 Jahren eine Maschinenpistole, also sozusagen blind zusammenlegen. Das gab es bei uns nicht. Nein.
Jesus.
Ausdrücklich sagen, bei uns lagen da keine, wir hatten auch keinen Zugriff auf irgendwelche Waffen oder ähnliches. Das war da offensichtlich bei denen schon anders als bei uns. Mhm. Da haben die schon wirklich aufgepasst, ja.
Sie haben ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass Sie bei vielen wichtigen Staatsbesuchen Ihres Vaters auch dabei waren. Und da gab es eben diesen legendären Flug nach Russland,
ja,
zu Michail Gorbatschow. Da ist, ja, Ihr Vater selber geflogen. Der war ja auch Pilot. Gestartet sind Sie damals bei strahlendem Sonnenschein in München. Aber dann nahm das Ganze eine kleine Wendung, ne?
Ja, ich habe das Ganze ja auch gefilmt. Und also es war so, dass die Maschine die eine ausreichende Reichweite hatte normalerweise.
Mhm.
Das ist die Citation 2 war das, die ein paar Plätze mehr hatte als die Citation, die mein Vater sonst geflogen hatte. Die gehörte einem Coburger Flugunternehmer. Und mit der sind wir da bei strahlendem Wetter los. Aber dann über Moskau hat sich eben der Himmel zugezogen. Zugegeben hatten wir, glaube ich, ordentlich Gegenwind. Und das Thema bei Russland sind diese ungeheuren Weiten, ja. Also wo geht man hin, wenn man aus irgendeinem Grund in Moskau nicht runter kann? In München ist überhaupt kein Problem. Da ist Salzburg, da ist Landshut, da ist Stuttgart, da ist in Augsburger Flughafen,
einfach, ja,
Friedrichshafen. Und da kommst du im Umkreis von, also für so ein Flugzeug sind 100 Kilometer ja nicht so viel, kommt man an relativ vielen Memmingen. Also da gibt es so viele Plätze, wo man runter kann. In Moskau ist das nicht der Fall. Dann wollte eben der Eigentümer der Maschine, der aber Co-Pilot war, der wollte eben sagen, wir müssen schauen, weil Russland ist zu und die Wolkendecke ist nicht offen, wir kommen da nicht runter, der Flughafen ist gesperrt. Und andererseits, wo fliegt man dann hin? Ja, das ist dann also nach Minsk oder was macht man da? Vielleicht hätte man auch in Minsk zwischenlanden müssen, noch mal tanken müssen, aber eigentlich die Reichweite des Flugzeuges nach Moskau hat gut gereicht. Also diese Range, der hatte Range von 2000 Kilometern, also das hätte wirklich gereicht. Aber es waren eben außerordentlich schlechte Wetterumstände. Mein Vater hat einfach, ich habe das dann gefilmt, mit ihm geredet, gesagt, wir müssen da runter. Und dann, die nachherigen Erzählungen, gerade ja, die dann da waren, also Edmund Stoiber und so hat das ja erzählt, man sei da sozusagen, hätte es alles mitbekommen, das stimmt so ehrlich gesagt nicht. Mhm. Sondern wir sind da relativ hoch geflogen. Und das Dumme war, dass ja die Höhen normalerweise in Fuß durchgegeben werden, die Russen aber die in Meter durchgegeben haben, musste also immer umrechnen. Und wenn man das nicht richtig eingestellt hat, dann auf dem Radarstrahl, dann gab es da ein Pfeifsignal. Ja, es war also alles relativ unangenehm. Und der Ten, der war da relativ unentspannt, sage ich einmal, ja. Und dann hat sich plötzlich unter uns, so links unter uns, ein Loch in der Wolkendecke geöffnet. Und der Ten sagt, wir müssen also einmal eine Runde drehen, um Höhe zu verlieren. Und mein Vater hat gesagt, nein, wir gehen jetzt da runter. Und hat den Flieger auf die Nase gestellt und dann ging es da runter. Ja, und dann gibt's in diesem Flughafen Scheribat-Nevo ist dann, hat eine sehr, sehr lange Runway. Zum einen eine zivile, zum zweiten aber die russischen Militärtransporter oder überhaupt Militärflugzeuge haben einfach schlechtere Triebwerke als die amerikanischen oder europäischen. Das heißt, der braucht mehr Runway. Also, das ist also, da gibt's da auf dem zivilen Teil, gibt's noch ein paar Kilometer militärischen Teil. Mhm. Und letztlich sind wir dann zwar auf dem zivilen, aber nicht geräumten Teil sind wir dann runter, ja.
Auf einer Schneepiste sozusagen gelandet.
Auf einer Harschpiste, ja. Und da hat dann natürlich der Pilot dann Angst ums Fahrwerk gehabt, dass es unten wegreißt. Es hat ordentlich gedonnert und gerüttelt, aber es, ja gut, das bremst euch dann auch unheimlich schnell ab. Das sind wenige Sekunden, bis man dann merkt, aha, die Maschine hat es.
Hatten Sie da in keinem Moment Angst, dass Sie alles filmen konnten noch in dieser Situation?
Ja, ich habe das gefilmt, aber Angst, meine Mutter hatte oft Angst, ja. Mhm. Weil damals galt ja noch die Regel, es stimmt ja physikalisch, aber macht's heute nicht mehr. Man fliegt durch Gewitter durch. Mhm. Flugzeug ist ein faradäischer Käfig, kann nichts passieren, durchfliegen. Und dann verliert, an so einem Gewitter verliert man mal schnell, also einige zig bis einige hundert, ja, vielleicht, aber doch ordentlich Höhe. Und meine Mutter wollte das einfach, ich flieg halt außen rum. Und mein Papa war da oft schon so, dass der da mittendurch ist. Ja, das war was, also meine Mutter, die hatte schon Angst gehabt. Aber bei dem Flug in der Maschine hatte ich eigentlich keine Angst. Wo ich ein bisschen nachdenken begann, war die Frage, als dann eben die Frage aufkam, wo Minsk oder Helsinki oder irgendwie so und dann diese Entfernungen, das wusste ich natürlich schon, ob dann da der Sprit noch reicht. Und da gab es einen Freund meines Vaters, der ist mit ein Ausläufer eines Hurricanes gekommen und musste notlanden in Neufundland. Und das hast du irgendwie im Hinterkopf dann schon, was ist denn, wenn der Sprit ausgeht. Ja. Aber konkret Angst gehabt habe ich da nicht, erst wie es dann so gerüttelt hat, das war dann schon.
Und Ihr Vater ist auch immer cool geblieben in solchen Situationen?
Ja, der ist dann ausgestiegen und hat gesagt, der spannende oder anstrengende Landung, hat er dann gesagt zum Scheribat-Nevo. Es war gleich Gespräch im Nachhinein. Aber in dem Sinn, nein, also Stress hat er nicht gehabt, nein. Aber es irgendwie cool. Anspannung hatte, ja, muss man schon sagen. Ja.
Durchaus nachvollziehbar. Ja. Wenn Sie da mal zurückdenken, was war denn eigentlich die beeindruckendste Begegnung mit so einem internationalen Politiker, als Sie Ihren Vater begleitet haben?
Also liebend gern gesehen hätte ich Reagan.
Hat nicht geklappt.
Ich durfte meinen Vater begleiten zur IDU, International Democrat Union. Es ist Gegenstück der sozialistischen Internationale. Aber mein Vater hat es nicht so formuliert, aber letztlich im Verhältnis zu der doch reichlich unorganisiert. Also organisiert heißt mal sehr schwer, da eine Meinung hinzubekommen, wenn man da eben unterschiedliche Leute drin hat, die von Thatcher auf der einen Seite und so weiter. Mhm. Und das war das Beeindruckendste, wo ich je dabei war, dann hat George Bush hat den Reagan vertreten und da war Empfang für die International Democrat Union, für die ganzen Parteiführer. Das waren vielleicht, ich sage jetzt mal 50, 60, die da waren. Aber es gab in diesem Office, gab es einen ovalen Tisch. Und insgesamt waren da vielleicht 25, 30 Plätze. Am Tisch selber waren vielleicht 10 und der Rest durfte so seitlich sitzen. Mhm. Und da gab es aber dann einen weiteren Rest, der durfte überhaupt nicht rein. Also es durfte also wichtig, also die ganz wichtigen, also die Maggie Thatcher zum Beispiel, der Chirac, mein Papa, die durften dann, also Bush natürlich als Gastgeber in der Mitte drin, durften dann im ovalen Tisch Platz nehmen. Dann gab es seitlich noch so 2 Stuhlreihen und dann gab es sozusagen welche, die draußen bleiben mussten. Und ich habe mein Papa damals, bin schnell zu ihm hin, sage, ich warte hier auf dich, bis du wieder rauskommst. Nö, hat er gesagt, das machst du nicht. Du sagst einfach, wenn der Portier dich fragt, oder dieser Einlass, da gab es ja damals noch keine Bänder oder irgendwas, wenn der dich fragt, dann sagst einfach Finnland. Sagt, die Finnen sind immer eingeladen, aber die trauen sich nicht wegen der Russen. Sag einfach Finnland, dann lass der dich rein. Also ich gehe da hin, ich war damals mal fast 24 Jahre alt und der, where do you come from? Finnland. Okay, Sir. Also war ich schon drin und habe mir aber dann ganz hinten reingesetzt und dann zu sehen, wie, also das war dann ein fürchterliches Durcheinander, muss man sagen. Mhm. Die Welt hat ja gemeint, die diskutieren jetzt über Gorbatschow. Nein, das ging drunter und drüber. Es war wirklich ein, wie halt mein Papa diesen die EIDU auch eingeschätzt hat, also im Prinzip lauter große Persönlichkeiten schwer unter einen Schirm zu kriegen. Und dann war es wirklich so, das war wie im Bilderbuch, die Maggie Thatcher wirklich auf den Tisch geschlagen hat und gesagt hat, jetzt hört's mal alle oder hören Sie mal alle hierher, so geht das nicht. Da draußen steht die internationale Presse. Wir müssen doch denen berichten, worüber wir gesprochen haben. Das waren lauter Einzelgespräche. Es war bla 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 bla. Da war kein Gespräch am Tisch. Und da hat irgendjemand gesagt, ja, da müssen wir jetzt was sagen, weil jetzt internationaler Terrorismus. Ja, das ist gut, haben die gesagt, das ist sehr, sehr gut. Internationaler Terrorismus. Und da war nicht ein Wort drüber gesprochen worden. Und dann haben die noch so insgesamt, hat der Bush und mein Papa was gesagt. Oder einfach, aber das war jetzt keine Diskussion in dem. Da gab es 2, 3 Statements. Und dann sind die raus und haben alle vor den Kameras gesagt, dass die ernsthaft das wirklich diskutiert haben.
Oh Gott, das wird einem ganz schwindelig, wenn man
Nein, das war schon alles, sagen wir, das war aber einfach, das war, ja, die Thatcher hat mich schon beeindruckt, muss man sagen. Ja. Das mal zu erleben, wie die wirklich auf den Tisch haut, das war so in einem fremden Haus, die war nicht Gastgeberin. Aber der Bush hat da nichts gemacht, sie schon. Allerdings, als mein Papa damals, da war ich mit dabei, als wir jetzt aufs Weiße Haus zugingen, war so abgesperrt mit so roten Bändern. Und der Bush sieht meinen Papa und ist einfach drüber gesprungen. Sehr sportlich.
Zum Begrüßen.
Er ist rübergesprungen, hat ihn umarmt und alles. Ja, und das war natürlich für meinen Papa wirklich schon ein tolles Erlebnis, dass der Vizepräsident da auf ihn zukommt und ihn derartig freundschaftlich, muss man sagen, begrüßt. Das hat ihn ungeheuer gefreut, ja.
Sie haben vor ein paar Jahren mal in einem Interview mit der Bild-Zeitung gesagt, glauben Sie das, dass der Verlust Ihrer Mutter ihm dann...
Ja, ist vielleicht ein bisschen, ja... So, dass letztlich der Tod meiner Mutter mit ursächlich war, seinem Tod, ist es für mich absolut sicher. Weil sie diejenige war, die ihn eben dann gebremst hat und die gesagt hat, jetzt gehen wir da nicht hin und jetzt gehen wir im Urlaub Ruhe und jetzt gehen wir nicht zum Essen. Also mit allem etwas weniger. Weil man muss ja wissen, wenn mein Papa wohin kam, haben sich alle Köche und alle Gastgeber herausgefordert gefühlt. Es mussten die besten Weine und das beste Essen. Und je mehr er isst, je mehr er trinkt, desto besser hat es ihm gefallen. Und es war damals auch eine andere Zeit. Und natürlich nach so einem harten Arbeitstag, da lässt man sich dann auch mal gehen und dann trinkt man auch ein Glas mehr, da isst man einfach mehr. Und das war bei ihm ja nicht einmal. Das war bei ihm ja im Prinzip hier ein Empfang, dort ein Empfang, dort ein Essen. Die hat er sehr viele Termine da gehabt und wenn er abends auch mal mit Freunden beisammen saß, es war ja nie ein Ende in dem Sinne. Ja. Da hat meine Mutter dann immer wieder im Urlaub in Südfrankreich 2, 3 Wochen reingeschoben, wo es dann sehr viel Bewegung gab, schwimmen, spazieren gehen und halt abends von mir ist ein Salat Niçoise oder ein Fisch oder irgend sowas, dazu einen leichten Landwein und das war's dann. Und das ist danach dann weggefallen, ja. Und dann hatte er damals ja eine Lebensgefährtin, Freundin, gegen die ich nichts sagen werde, aber die war 30 Jahre jünger. Und die wollte natürlich was erleben. Und statt ihn zu bremsen, hat die nämlich noch Gas gegeben. Also wenn da irgendwo noch ein Loch war, hat er so da einen Empfang, warum können wir nicht da hingehen? Das war so, die wollte ich was erleben. Also die hatte sozusagen, statt es wegzubremsen, hat es die verstärkt. Damit hatte er keine... dem sind keine Ruhe mehr. Ja.
Kein Regulativ war, von außen einfach, ne, mehr.
Das gebrochene Herz, weiß ich nicht, ob ich das so gesagt habe, ehrlich gesagt. Ja. Mutter hat
das ist eine wirklich, große Überschrift jedenfalls.
Ja, das, ich weiß schon, wo ich... Ja.
Aber man weiß
aber
es immer nicht.
Letztlich war es, meine Mutter hat ihm wirklich, also die haben auch mal schwere Zeiten hinter sich gehabt, aber letztlich war meine Mutter der perfekte Konterpart für ihn, mit dem er auch nächtelang diskutieren konnte und die ihn gewarnt hat und die mit ihm wirklich auf einer Ebene diskutieren konnte. Ja.
Wenn man so eine
und das hat ihm einfach gefehlt, auch vor allen Dingen auch im gesundheitlichen Bereich, einfach mal zu sagen, jetzt mach mal langsam. Weil er einfach einer war, der sich darauf verlassen hat, dass der Körper, wie sie immer gesagt hat, dass er pariert. Also ich mache mal 1, 2 Tage ein bisschen langsamer, gehe mal in die Sauna und dann ist wieder alles okay. Und je älter man halt wird, desto weniger funktioniert das. Er hatte ja eine ungeheure Gesundheit, aber er hat es am Ende eindeutig überstrapaziert.
Das mit der Liebe, das haben Sie ja ähnlich gut hinbekommen wie Ihr Vater. Sie haben 1991 Ihre Frau kennengelernt, mit der Sie bis heute verheiratet sind. Sie sind sehr glücklich, wir haben es im Lebenslauf gehört. Da haben Sie ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Das ist nach wie vor für Sie das große Lebensglück, ne? Diese Verbindung zu Ihrer Frau. Sie hatten ja auch schwere Jahre zusammen, 2 erwachsene Söhne haben Sie gut ins Leben gebracht.
Ja, doch. Ich bedauere es immer, dass meine jetzige Familie sozusagen meine Eltern nicht kennengelernt hat. Das bedauere ich wirklich, weil zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass mein Papa unsere Söhne nach Strich und Faden verzogen hätte. Ja, weil der alle Leidenschaften hatte, die Kinder, also Fliegen und schnelles Fahren und alles, was die so mögen.
Toll.
Das ist einfach natürlich, das bedauere ich wirklich extrem, muss ich sagen. Ja. Mit meiner Frau, die hat mich 91 kennengelernt und habe sie gesehen und habe sofort gewusst, die heirate ich. Die kam zur Tür.
Beim ersten Blick.
Gewusst, also sie wusste es nicht, aber ich habe es gewusst. Ich weiß auch nicht warum, aber es war einfach so. Wir haben dann ging sofort dann einen Weg und letztlich ja durch Höhen und Tiefen durch. Aber es zwischen uns nie gekriselt hat, indem man sagt, ja, so, jetzt reicht's mal, jetzt das nicht, sondern was um uns herum war oder letztlich ist doch sehr viel passiert.
Na klar, das ist ja auch immer ein Stresstest für eine Beziehung.
Was nicht ganz so einfach war, also gerade auch die Geschichte mit dem Prozess von meinem Bruder. Ja. Und es waren nicht einfache Zeiten dabei, ja, aber im Großen und Ganzen. Wir haben es alle gut durchstanden. Die Kinder sind jetzt groß, haben beide fertig studiert.
Super.
Oder fast fertig. Ja, der Jüngere, der Augustin, geht Richtung zweite Staatsexamen. Also alles ist auf einem guten Weg. Toi, toi, toi.
Und wenn sie beide durch sind, wird Champagner getrunken. Das sage ich immer. Wenn mein Kind mal durch ist, gibt es Champagner.
Ja. Das, meine Mutter hat damals, ich weiß nicht, wie wir die 10. Klasse hatten, also jetzt haben die Kinder mittlere Reife. Habe ich gar nicht, damals ehrlich gesagt nicht verstanden, dass das ja
automatisch,
dass das ein Wert an sich ist. Beim Gymnasium kriegst du das einfach mit Abschluss der 10. Klasse aus der mittleren Reife.
Genau.
Und dann hat sie immer gesagt, die Kinder brauchen gar nicht so. Ja, wenn einer gesagt hätte, ich will eben ein Handwerk machen, warum
auch
denn
gut.
Nicht? Ja, aber meine zweite Familie, ich sage immer, es gibt zwei Leben bei mir. Es gibt es bis 88 und dann kam relativ schnell das neue Leben ab 91.
Aber ich finde, das klingt gut, ihr zweites Leben. Ihr erstes war auch nicht so schlecht.
Ja.
Aber ihr zweites klingt auch ganz schön gut. Und zum Schluss, Herr Strauß, noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Ganz wichtig ist eine fertige Ausbildung, ein fertiges Studium, Ausbildung, egal was. Das erkennt man mit 20 nicht. Aber dann, wenn man sozusagen dann in die Jahre kommt, merkt man dann doch, dass viele von denen, die in meinem Umfeld die Studium oder Ausbildung abgebrochen haben und irgendwelche Jobs gemacht haben, dass die dann plötzlich Schwierigkeiten bekommen haben. Also das weiß ich auch von meinen Eltern, Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Das eine und das zweite ist, auf jeden Fall, wenn man den Namen hat, muss man halt schauen, warum sich jemand nähert. Das ist ganz wichtig. Ja, da ist leider Gottes mein Bruder ja sehr viel passiert von Leuten, die sich ihm genähert haben mit der Kombination du, ich mit meinem und du zusammen, wir können doch. Und da kamen vielfach nicht gute Sachen raus. Ja. Klar, man kann in München ohne den Namen sozusagen vor sich herzutragen nicht leben. Das muss man auch wissen. Aber das muss man wissen. Aber egal, in der Generation meiner Kinder ist das auch weiter weg. Das dritte ist sicherlich Gesundheit achten. Einfach. Das habe ich damals auch nicht so geschaut. Also
das ist aber, glaube ich, relativ normal, oder?
Das ist ganz normal.
Das ändert sich mit den Jahren.
Da
merkt man halt einfach, 3 Gläser Rotwein am Abend sind keine gute Idee, wenn man über 50 ist.
Und der vierte ist auf jeden Fall, nutze die Zeit.
Das Allerbeste. Und damit danke ich Ihnen sehr für Ihren Besuch heute. Vielen Dank, es war ein sehr schönes Gespräch.
Herzlichen Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.